Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese letzte Februarwoche. Heute ist nämlich schon wieder Montag und zwar Montag, der 22. Februar.
Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Das war Max Raabe mit seiner Interpretation von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper. Die Komposition dazu stammt von dem jüdischen und daher verfolgten Komponisten Kurt Weil. Wenn etwas zu Deutschland gehört, dann das jüdische Leben. Vor 1700 Jahren begann es. Also weit, weit vor der Gründung des Deutschen Reiches, gar nicht zu reden vor der Gründung der Bundesrepublik. Im Jahr 321 nach Christus erließ nämlich der römische Kaiser ein Gesetz, das den Juden eine Berufung in den Kölner Stadtrat ermöglichte. Was dann folgte, war, und dessen soll in diesem Jahr mit vielen kleinen und großen Veranstaltungen gedacht werden, eine große und auch großartige Geschichte des deutsch-jüdischen Miteinanders, das durch die Judenverfolgung immer wieder grausam unterbrochen, aber eben nicht beendet wurde. Wir verdanken den jüdischen Denkern einen europäischen Großphilosophen wie Karl Popper, der gebürtig in Wien mit seiner menschenfreundlichen Theorie vom kritischen Rationalismus, der mit seinen Texten zur offenen Gesellschaft und ihren Feinden und der mit seiner Warnung vor den Vereinfachern, den vermeintlichen Heilsbringern, das Fundament für die heutige Politikergeneration gelegt hat, das geistige Fundament, seine Warnung vor den großen Propheten, die gilt nach wie vor.
Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemandem volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben.
Auch Hannah Arendt, die verfolgte Intellektuelle aus dem Dritten Reich, die später nach New York emigrieren musste, ist aus dem kulturellen Vermächtnis der Bundesrepublik nicht mehr wegzudenken. Sie warb zeitlebens fürs Hinschauen, fürs Hinhören und eben nicht für das Perpetuum mobile der eigenen Vorurteile. Sie war zeitlebens im Rahmen der Möglichkeiten versöhnlich mit den Deutschen und humorvoll nachsichtig mit der deutschen Sprache.
Die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe. Das, es gibt
auch
Leute,
während der bittersten Zeit.
Ich habe mir gedacht, was soll man da machen? Nicht, also, es ist ja nicht die deutsche Sprache, die verrückt geworden ist. Nicht?
Aber den deutschen Opportunismus, den Untertanengeist der damaligen Zeit, der eben nicht nur ein Phänomen der Nazis, der Straße war, sondern auch ein Phänomen ihrer Kreise, der gehobenen Kreise des intellektuellen Deutschlands. Das hat sie kühl und klar analysiert. Und sie hat uns zum Beispiel in diesem denkwürdigen Gespräch mit Günter Gauss den Spiegel vorgehalten.
Erstens wurde das Allgemeinpolitische ja ein persönliches Schicksal, sofern man herausging. Nicht?
Ja.
Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten.
Ja.
Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen, es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen.
Die Gleichschaltung der Freunde, der leere Raum, daraus resultierte die Notwendigkeit und später dann auch die Verpflichtung, aber auch die Lust an der Widerrede, am Gegenhalten der jüdischen Intellektuellen. Marcel Reich-Ranicki, der wahrscheinlich größte Literatur- und Sprachkritiker der Nachkriegszeit, verkörperte genau diese Eigenschaft. Er hat das Gegenhalten eindrücklich vorgelebt und in der Alltagskultur der Bundesrepublik verankert, zum Beispiel als er Friedrich Merz und die Idee einer deutschen Leitkultur zu Bette brachte.
Da hat mich nur verblüfft, warum dass die Leute so dumm sind und des Deutschen nicht mächtig sind. Was heißt denn Leitkultur? Eine Kultur, die jemanden leiten soll? Wen? Europa leiten soll? Oder Deutschland? Oder Bayern leiten? Oder was hat das für einen Sinn? Die Leute gebrauchen ein Wort. Einer hat das Wort gebraucht und die anderen haben es nachgeplappert. Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist.
Was bleibt und was in diesem Jahr nicht nur gefeiert, sondern gelebt, verstanden und erklärt werden soll, ist diese wechselvolle Geschichte, die wir uns gegenseitig erzählen und immer wieder erklären müssen. Oder wie es ein jüdischer Deutscher dieser Tage bei Phoenix ausdrückte.
Jüdisch sein bedeutet für mich, immer wieder sagen zu müssen, was es bedeutet, jüdisch zu sein.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Jürgen Wertheimer ist Literaturwissenschaftler und er spricht mit uns gleich über sein Projekt Cassandra. Denn für das Verteidigungsministerium errechnet oder man kann auch sagen, erliest er aus der Gegenwartsliteratur heraus die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und von Kriegen.
Es wundert mich, dass man so spät und so überrascht auf die Idee reagiert, Literatur ernst zu nehmen. Und als riesige weltgeschichtliche Datenbank für Wirklichkeit und Befindlichkeiten zu würdigen und zu sehen.
Außerdem unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Sophie Schimanski, erzählt uns, was in dieser Woche wichtig wird an der Börse und welche Unternehmen sich in die Bücher blicken lassen müssen. Wir sprechen über einen Menschen, der als 15-Jähriger in den Vereinigten Staaten verhaftet wurde und nun mit 83 Jahren den Knast in einer gänzlich neuen, veränderten, verrückten Welt verließ. Und wir sprechen über Céline Dion, die den deutschen Öffnungsstrategien der Politik für die Kulturbranche keinen Millimeter traut. Professor Dr. Jürgen Wertheimer hat mit ABBA, der Popgruppe, eine Gemeinsamkeit. Er möchte Cassandra, die Mahnerin, der niemand Glauben schenkte, rehabilitieren. Die Popgruppe tat das vor Jahren schon in einem Song. Er tut das jetzt in einem wissenschaftlichen Projekt, an dem sich unter anderem die politische Abteilung der Bundeswehr beteiligt hat. Bei Cassandra geht es darum, aus der Literatur die Zukunft herauszulesen, sich und uns eine Ahnung vom Kommenden zu verschaffen. Diese Welt der literarischen Andeutungen, des poetischen Geraunes, des Undeutlichen, die zugleich ja oft auch eine Welt der Übertreibung ist, der Spielerei, auch der Spielerei mit dem Feuer. Diese Welt soll fruchtbar gemacht werden für das Verstehen, was ist und was kommt. hören Sie selbst von diesem vielleicht schillerndsten und großartigsten zivilen Projekt, das unsere Bundeswehr jemals gestartet hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Wertheimer.
Ja, Grüße nach Berlin.
Für einen Literaturwissenschaftler haben Sie einen merkwürdigen Auftraggeber, nämlich die Deutsche Bundeswehr, die Armee. Für die haben und sollen Sie Literatur durchforsten auf Konfliktpotenziale. Und zwar solche, die wie ein schläfriger Vulkan vielleicht noch gar nicht zum Ausbruch gekommen sind. Können Sie kurz beschreiben, was machen Sie da für die politische Abteilung der Bundeswehr?
Es hat sich ergeben aus einer angenehmen Reaktion auf unseren Vorschlag. Wir haben verschiedene Ministerien angeschrieben. Die Bundeswehr, die politische Abteilung hat positiv reagiert. Und ich fand da Gesprächspartner mit einer ziemlichen literarischen Sensibilität, was mich im ersten Moment von den Klischees kommen überrascht hat, aber sich bestätigt hat. Also man sollte da, das war schon der erste Lernprozess für uns.
Weil Sie dachten vorher, da sind nur Leute, die sich mit Marder und mit Kleinfeuerwaffen beschäftigen.
Man denkt nicht gleich als erstes, wenn man das Wort Bundeswehr hört, an Literatur.
Aber Sie haben der Bundeswehr ja was zu bieten, weil Sie wie ein Spürhund sozusagen durch das verschriftliche Wort von Staaten, Nationen und Kulturvölkern gehen und dort was aufspüren.
Also man kann so sagen, wir lesen die Texte wie andere, die Eingeweide, wie Mediziner die Eingeweide. Wir lesen nicht einfach im Verhältnis 1:1, ja, da wird der und der Konflikt geschildert und der stellt sich dann auch prompt ein, sondern wir lesen die versteckten Botschaften, die ambivalenten und nur angedeuteten emotionalen Befindlichkeiten, die inneren Widersprüche, die Unsicherheiten, die Ängste, die Befürchtungen, die Feindbilder, all das ist ja das Material, aus dem Literatur besteht. Und Literatur begnügt sich eben nicht mit der Oberfläche, sondern beschreibt sozusagen die tektonischen Bewegungen unter der Oberfläche, also im Inneren der Menschen. Natürlich macht die Literatur das nur in fiktiver Form, aber doch hautnah am Leben orientiert. Und ich muss schon sagen, es wundert mich, dass man so spät und so überrascht auf die Idee reagiert, Literatur ernst zu nehmen und als riesige weltgeschichtliche Datenbank für Wirklichkeit und Befindlichkeiten zu würdigen und zu sehen.
Im Rückblick, Herr Wertheimer, funktioniert das ja ganz gut. Ich erinnere Thomas Mann, Mario und der Zauberer als Vorwegnahme der Ideologie des Faschismus, aber auch Monika Maron, Endmoränen. Wenn man so will, kann man hier vom Ende der DDR erfahren. Und von Jules Verne wollen wir gar nicht reden, der uns einen Teil dessen zeigt, was das Silicon Valley heute mit großem Tamtam erfindet. Also wie genau gehen Sie da vor bei Ihrer Spürhundsuche in der Literatur? Wann ist eine scharfe Stelle? Wie merken Sie, dass Sie da was zu packen haben, was über die Einzelschilderung hinaus eine gesellschaftliche Relevanz haben kann?
Ja, wir haben eine gewisse Methode entwickelt, wenn ich das kurz darstellen darf. Wir sammeln natürlich sehr viele Daten von sehr vielen Büchern mit einer Reihe von Kriterien, die wir uns aufgestellt haben, also Mythologeme, die Beschwörung von historischen Ereignissen, magische Zahlen, die Erzählperspektive, die Separation von Ich und Wir, das inhärente Feindbild. Also wir haben da so 20 Kategorien, nach denen werden die Texte analysiert, nicht mechanisch, sondern schon mit Gefühl, aber doch so, dass Daten herauskommen. Dann entwickelt man daraus nach einem relativ komplizierten Mechanismus eine Datenbank und die wiederum wird dann übertragen auf eine Emotion Map. Wir nennen es Emotion Map und ich finde den Begriff ganz zutreffend, weil er sozusagen dann visuell abbildet Veränderungen in einem Territorium, in einer Situation, in einem Land, in einem Landstrich, in einer Region. Und in Bezug auf verschiedene Levels, also religiöse, ideologische, Bodenschätze, alles was reinspielt, Ethnien und so weiter. Und das kann man dann relativ schnell und plastisch sich vergegenwärtigen. Es hört sich jetzt leicht an, als es ist, aber wir verwandeln schon die Eindrücke und Impressionen in Daten, die man dann auch konkret ablesen kann und aus ihnen Informationen beziehen kann. Das funktioniert, das haben wir in der ersten Phase bewiesen für den nicht unkomplizierten Raum Kosovo, Serbien. Und dann war schon so ein Moment, dass die nach dem ersten Jahr die Runde der Offiziere ein bisschen gestutzt hat, auch die Zögerlichen, und gesagt haben, ja, das geht tatsächlich. Und da kommt natürlich dann schon was Interessantes raus.
Und Cassandra ist der Projektname für das Ganze, diese mythologische Figur, die das Unheil vorhergesagt hat, aber die verflucht wurde, weil ihr niemand Glauben schenkte.
Ja, ja. Also man hat mir immer wieder abgeraten von diesem Namen. Ich habe mich mit der mir manchmal eigenen Sturheit dann doch entschlossen, diesen Bann zu brechen, diesen Fluch zu brechen und die Cassandra zu rehabilitieren. Die einzigen, die das übrigens getan haben, ist komischerweise die Gruppe ABBA mit einem wunderbaren Lied, 40 Jahre alten Lied, Sorry Cassandra. Die einzigen, die sich entschuldigt haben bei Cassandra für dieses kollektive Verfahren, das Sie gerade beschrieben haben. Und das ist wirklich ein fataler Punkt in uns, dass wir uns lieber in die Halbwahrheit einer irreführenden Scheinrealität begeben, dass wir im Kerker unserer Gewohnheiten lieber gefangen sind, als den Blick nach außen und auf die Realität zu wagen. Natürlich ist das ein gewisses Wagnis, denn Sie müssen unter Umständen handeln, auch wenn sie noch nicht den letzten Evidenzbeweis für die Richtigkeit ihrer Reaktion haben, sondern Zeichen lesen müssen. Aber mir geht ehrlich gesagt furchtbar auf die Nerven unsere Gewohnheit, ewig auf Sicht zu fahren. Vor 3 Tagen hat das wieder ein bedeutender Minister für die Corona-Krise verkündet. Wir fahren jetzt eben auch auf Sicht und das zermürbt ja die Menschen. Wir sind ja weit über diesen Stand hinaus, immer nur auf Sicht fahren zu müssen. Wir haben sehr viel mehr Wissen und beuten es und nützen es nur nicht richtig aus.
Gleichzeitig kommt mir Ingeborg Bachmann in den Sinn, auf deren Grab ja steht, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Viele Politiker haben den Eindruck gewonnen im Zuge ihrer Karriere, dass genau dieser Satz nicht wahr ist. Und deswegen fahren sie scheinbar jedenfalls auf Sicht, weil sie das Gefühl haben, den Menschen sei die Wahrheit nicht zumutbar. Mhm. Mich aber interessiert die Wahrheit, die Sie rausgefunden haben. Zum Beispiel mit Blick auf das Konfliktpotenzial zwischen Europa und der neuen Weltwirtschaftsmacht China. Jedenfalls fährt China nicht auf Sicht. So viel kann man, glaube ich, sagen. Nee. China fährt nicht auf Sicht, sondern mit
das
sehr...
Das nicht, sondern auf absolut auf Weitsicht. Und das ist das andere Problem, wenn man so eine... Das will ich auch ganz offen einräumen. Also alle totalitären Systeme, man muss es leider so sagen, die fahren nicht auf Sicht. Die können aber auch einen Blindflug ins Nirgendwohin machen, aber sie haben eine Leitlinie, sie haben eine Perspektive, sie haben eine Richtung, der ordnet sich alles unter. Das kann es ja auch nicht sein. Das kann es ja auch nicht sein, dass man sozusagen einer Vision die Menschen opfert, die Individuen opfert. Und da muss Europa sich jetzt wirklich bekennen zu seiner Eigenart. Seine Eigenart heißt bedingungslose Verteidigung der Rechte des Individuums, des individuellen Blicks, der individuellen Wahrnehmung. Das haben wir jetzt seit 2000 Jahren erarbeitet. Da steht schon Antigone, ein 18-jähriges Mädchen, auf der offenen Bühne in Athen und stellt einen Potentaten in die Ecke und macht ihn argumentativ sogar fertig und wird die moralische Siegerin. Das ist das Erbe Europas. Also wenn wir zu dem stehen, dann können wir uns nicht auf solche Deals einlassen. Dann müssen wir einen gewissen Stolz zeigen, vielleicht sogar Hochmut, jedenfalls Klarheit und Haltung und dürfen nicht uns verkaufen. Also im Grunde geht es ja um das sich selbst abverkaufen lassen. Wenn wir das jetzt tun, werden wir in ein paar Jahren zu einer Minus geschrumpft sein, einem Appendix.
Sie meinen, dass wir unsere Exporterfolge erkaufen dadurch, dass wir Haltungsfragen zurückstellen, Menschenrechte unterordnen und dass wir China eigentlich alles durchgehen lassen, solange sie deutsche Maschinenbau- und Automobilprodukte kaufen.
Ja, das ist doch irgendwie ein Zusammenhang, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Aber es geht nicht nur dahin, es geht darum, dass die Chinesen im Gegensatz zu uns diese große Narration tatsächlich entwickelt haben und diese neue Seidenstraße ist so eine große Narration, die bis Duisburg ausgreift und einen klaren Plan verfolgt.
Aber das, was Sie sagen, Herr Werthammer, heißt ja, dass die Bedrohung nicht aus dem autoritären China zunächst kommt, sondern aus uns selbst heraus, aus einer gewissen Apathie und einer gewissen auch Bezugslosigkeit zu dem, was wir sonst europäische Werte nennen, die wir aber offenbar so an Sonntagen verkünden, um sie dann montags bis samstags zu ignorieren.
Ja, also ich denke, es wäre jedenfalls sehr verfehlt, immer nur bei den anderen, die versuchen halt ihre Rechte durchzusetzen. Okay, das ist das eine, aber nicht an uns zu denken, die wir mit einer ganz gewisse merkwürdige Form uns angewöhnt haben, die ein bisschen kultiviert sein soll und die sich beruft auf Toleranz, auf eine schwammige Toleranz und gar keine Kante mehr zu zeigen bereit ist. Der literarische Text, der mich immer in dieser Hinsicht am meisten beeindruckt hat, ist ein ganz einfacher, den alle Welt kennt, Biedermann und die Brandstifter von Frisch.
Mhm.
Da wird ja genau im Grunde strukturell genau das geschildert, wovon wir jetzt reden. Ein bequemer, gediegener, gutbürgerlicher, kultivierter Haushalt erweist sich als vollständig reaktionslos, als die Anarchie einbricht. Und sie bricht ein in Gestalt von zwei Figuren, die Unmögliches machen. Und jeder rational denkende Mensch sagt innerlich, jeder im Zuschauerraum sagt, ja, warum wirft er die nicht raus einfach? Es geht nicht. Es geht nicht, weil da zwei Strukturen, zwei Verhaltensweisen zusammenkommen, die sich gegenseitig neutralisieren. Und da ist wiederum dieses Gemisch aus Lethargie und Höflichkeit, Indifferenz und ich will doch nicht sein wie die anderen. Tragendes Moment, um das so lange fortzusetzen, bis am Ende das Haus in Flammen steht. Also ich will jetzt nicht hysterisch mobilisieren, aber die Literatur hat nun mal die Fähigkeit und die Qualität, eine Art Greta-Rolle zu spielen. Nämlich vielleicht ein bisschen vehementer als andere zu alarmieren. Warum auch nicht? Wir leben in einer Welt voller Gefährdungen und sich taub zu stellen, ist ein Fehler.
Und die Literatur bietet Ihnen was? Am Ende Aufwühlung, Inspiration oder, höre ich das richtig heraus, vielleicht auch Trost?
Also Trost käme jetzt am wenigsten in den Sinn, ehrlich gesagt, aber die beiden anderen von Ihnen genannten Qualitäten unbedingt. Die Literatur ist, wenn sie gut ist, nennen Sie mir einen hochwertigen Roman des 19. oder 20. Jahrhunderts, der versöhnlich endet. Eigentlich gibt es keinen. Und das ist übrigens die Qualität. Also ich möchte nochmal die Ambivalenz und die Unübersichtlichkeit und die Komplexität zu verteidigen, auch wenn sie verwirrt. Denn wir nehmen uns die Zeit, nehmen Sie Berlin-Alexanderplatz von Döbeln, 600 Seiten über einen hoffnungslosen Kleinkriminellen zu schreiben, mit einem mittelprächtigen bis negativem Ende, aber wir nehmen uns die Zeit, so ein Leben so wichtig zu nehmen, wie das einer historischen Persönlichkeit. In Auseinandersetzung mit ein paar islamischen Kollegen habe ich übrigens entdeckt, herausgefunden, das hat mich sehr verwundert, das war für mich so eine, also wenn Sie nach der Literatur fragen und ihre Bedeutung für mich, vor allem eine Erkenntnisschmiede, dass da kann in islamischen Ländern kann Nathan der Weise überhaupt nicht unser Stück, bei dem wir einschlafen, erregt dort die Menschen, weil man es wagt, eine historische Persönlichkeit wie den Fürsten Saladin als ein mit Fehlern ausgestattetes Individuum darzustellen. Er spielt mit seiner Schwester, er trinkt und so weiter. Das war unhinnehmbar. Mhm. Und das finde ich jetzt schon interessant, weil da kann man herauslesen, so gewisse mentale Linien, die uns dann doch unterscheiden. Und so einen törichten Satz wie den von einem ehemaligen Bundespräsidenten, der Islam gehört zu Deutschland, nicht sagbar machen. Nicht, weil der Islam nicht irgendwie Angebote hätte, die auch mit Europa in Verbindung zu bringen sind, sondern weil dieser Begriff des Gehörens eine so schlichte Monumentalität in den Raum stellt, dass man ein bisschen zurückschreckt. Uns gehört gar nichts. Wir können partizipieren, wir können Dialoge führen, wir können uns kontrovers auslassen, wir können uns begegnen oder trennen. Das verbindet uns. Und so eine Beziehung herzustellen, das kann Europa in der Tat. Europa ist im Grunde befähigt aufgrund seiner Begrifflichkeit, seiner Diskursformen, seiner Dialogizitäts- Qualitäten ist im Grunde aufgerufen, eine große Moderationsplattform für die Welt zu werden. Das wäre seine Rolle in meinen Augen. Also ich bin jetzt wirklich kein verbissener Pessimist, aber halt ein radikaler Realist. Und die Dinge zu sehen, wie sie sind, ist schon nicht ganz falsch in einer Zeit, die so geneigt ist, sich in Worthülsen und Befindlichkeitskokons zu flüchten.
Herr Professor Wertheimer, ich bedanke mich für das Gespräch und denke, dass wir im Gespräch bleiben sollten über Ihre weiteren Befunde aus dem, was die Gegenwartsliteratur uns über unsere Zukunft sagt. Ich fand das sehr spannend. Vielen Dank.
Das wäre sehr schön. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn Sie im Gespräch blieben. Seien Sie bedankt und bis dann. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
Ich habe mich mit Professor Wertheimer länger unterhalten, fast eine Stunde, auch über Hertha Müller, über Juli C., über Ferdinand von Schirach und was aus ihren Büchern zwischen den Zeilen zu gewinnen ist für das, was an Zukunft vor uns liegt. Wenn Sie mögen, sind Sie eingeladen, diese lange Version des Gesprächs zu hören auf thepioneer.de.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da bereiten sich die Grünen, zumindest innerlich, auf die Regierungszeit vor, nach der Bundestagswahl. Aber auf welche Regierungszeit eigentlich? Der Bundesgeschäftsführer der Grünen sagt, Rot-Grün sei die bevorzugte Konstellation. Hopsala, was ist davon zu halten? Das verrät uns jetzt Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Ja, guten Morgen, Gabor. Michael Kellner spricht dabei natürlich eine Wunschvorstellung aus. Eine Regierungskoalition wie vor 20 Jahren Rot-Grün, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Tatsächlich wird es wohl so sein, dass sich die Grünen zwischen einer schwarz-grünen und einer rot-rot-grünen Koalition entscheiden müssen. Und die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock werden sich natürlich nicht auf eine unsichere Dreierkonstellation einlassen, wenn man eben auch komfortabel mit der Union zusammen Politik gestalten könnte. Denn da haben sie schon einige Ideen, wie das aussehen könnte.
Ja, dann erzähl uns doch mal von diesen Gedankenspielen. Wir sind ja noch ein bisschen vom Wahltag entfernt, aber offenbar regt das die Fantasie der Grünen schon an.
Ja, plötzlich schielen die nämlich auf das Wirtschaftsministerium, denn die sagen, nur dort könne man eben das Thema Klimawandel und Energiewende anpacken und dann auch lösen. Es gibt ja schon einen Wirtschaftsbeirat und die Unternehmen interessieren sich auch schon für die Grünen und womöglich gibt es ja auch bald eine Ministerin, wer weiß. Denn wer wäre geeigneter, so eine zentrale Rolle dann auch zu übernehmen als die Chefin selbst? Annalena Baerbock wird ja für vieles gehandelt, als Außenministerin zum Beispiel. Aber der neueste Talk of the Town in Berlin ist eben, dass sie auch Superministerin für Wirtschaft und Energie werden könnte.
Und wie ich schätze, Gordon, kann man bei euch weitere Details zu diesen grünen Planspielen lesen, richtig?
Genau. Unsere politische Reporterin Marina Kombaki hat sich das Thema und die Partei aus der Nähe angeschaut und die Planspiele mal mit durchgespielt. Das gibt's heute in unserem Hauptstadt-Newsletter und natürlich auf thepioneer.de, der gesamte Report.
Ja, vielen Dank, Gordon.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, gib uns doch einen kleinen wirtschafts- und börsenrelevanten Überblick über das, was in dieser Woche an der Wall Street noch wichtig wird.
Ja, na klar. Es wird mal wieder eine spannende Woche. Wir haben jede Menge Berichtsergebnisse, unter anderem von den Börsenneulingen Airbnb und DoorDash. Also beide berichten eben das erste Mal Zahlen, seitdem sie an die Börse gegangen sind. Und dann gibt es welche von Moderna und von den beiden Konkurrenten und Baumarktketten Home Depot und Lowe's. Und Chiphersteller Nvidia berichtet auch. Und dann laufen gleich mehrere Investorenveranstaltungen, die von Spotify, die von Twitter zum Beispiel. Morgen aber sagt erstmal Notenbankchef Jerome Powell vom Kongress aus. Das macht er zweimal im Jahr. Und da werden die Anleger natürlich genau hinhören, was der zur Geldpolitik und zur Inflation zu sagen hat.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
The nation's oldest and longest serving juvenile offender is free tonight after being released from prison last week.
Naja, was gar nicht geht, dass es fast 70 Jahre gedauert hat, bis Joe Ligon wieder das Licht der Freiheit erblickte. Als 15-Jähriger wurde er in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er an einem Raubüberfall mit Todesfolge beteiligt war. Obwohl er sich schuldig bekannte, war seine Rolle bei der Tat stets umstritten. Und erst jetzt, nach 68 Jahren hinter Gittern, wird er aus dem Gefängnis entlassen. Als er 1953 in den Knast einfuhr, war das hier gerade die Nummer 1 in den USA. Don't let the stars get in your eyes von Perry Como. Don't let the stars get in your eyes and let the moon break your heart. Damals hat Musik noch geknistert und war schwarz-weiß, wenn sie im Fernsehen lief. Fernsehen heißt heute YouTube und ist in HD. Und so klingt die neue musikalische Hochglanzwelt 68 Jahre später. Die aktuelle Nummer 1 in den US-Billboard-Charts. Und der amerikanische Präsident damals, 1953, bei der Verhaftung von Joe Ligon, war Harry Truman, der die USA aus der Kriegswirtschaft wieder herausführte.
Peace is our goal. Not peace at any price, but a peace based on freedom and justice. This year is a critical year in the defense effort of the whole free world.
Und heute klingen Töne aus dem amerikanischen Machtzentrum deutlich weiblicher als damals, Kamala Harris.
Please get vaccinated and in the interim, let's do what we know, wear a mask, social distance and make sure you wash your hands and do that frequently.
Eine schwarze Vizepräsidentin indischer Abstammung im Jahr seiner Verhaftung, definitiv undenkbar. Die große Welt ist an dem Gefangenen der vergangenen Jahrzehnte vorbeigezogen. Die Kuba-Krise, der Vietnamkrieg, die Mondlandung, Solidarność, Tschernobyl, die Anschläge auf das World Trade Center in New York. Nur in Sachen Berliner Mauer war und ist Joe auf dem Laufenden. Die Mauer gab es 1953 nicht und es gibt sie auch 2021 nicht. War da was?
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Showbranche noch nicht an die Planspiele von der schnellen Öffnung unserer Volkswirtschaft glaubt. Obwohl heute ein Strategiepapier von Vertretern aus Kultur, Wissenschaft und Sport vorgelegt werden soll, wie auch hierzulande Großveranstaltungen noch in diesem Sommer durchgeführt werden können, die Skepsis bleibt. Und für das Management von Céline Dion kommt diese Initiative ohnehin zu spät. Die kanadische Künstlerin verlegt ihre 5 geplanten Auftritte in Mannheim, Berlin, Köln, Hamburg und München in die hoffentlich dann coronafreie Sommersaison 2022. Gegen diese Enttäuschung, da hilft kein Impfstoff, sondern nur eine Liebeserklärung von und mit Céline Dion. Ich wünsche Ihnen einen lebensfrohen Start in diese sonnige Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Distance and spaces between.